Glück auf, Leute, und herzlich willkommen seit langem mal wieder mit einer Folge Radio Gagum. Ja, viele von uns haben heute die Halbjahresinformationen bekommen und mit dieser Frage würden wir einsteigen. Wir haben heute Herr Hegewald bei uns im Studio. Herr Hegewald, wie würden Sie das erste Halbjahr so im Resümee betrachten?
Es ist schwierig, das ganze Halbjahr jetzt Revue passieren zu lassen. Es gab eine Reihe von schulischen, auch unterrichtsergänzenden Veranstaltungen. Zuletzt fällt mir ein, unser Skilager mit den 7. Klassen, die sind ja bis heute unterwegs im 2. Durchgang. Wir werden nach den Ferien dann noch einen 3. Durchgang haben. Ich war selbst mit und halte gerade diese Veranstaltung als eine sehr wichtige hoch. Es ist eine soziale Bindung, die zwischen Schülern und Lehrern dort auch eine wichtige Rolle spielt. Also wir sind dabei, das Konzept des Skilagers fortzuführen, vielleicht auch an manchen Stellen zu überdenken, aber das ist etwas, was mich so in letzter Zeit doch mehr oder weniger beschäftigt. Und ansonsten sind es die Halbjahresnoten und die Halbjahresinformationen. Und in dem Zusammenhang, ja, gibt es natürlich viele Diskussionen um das Erstellen von Noten, wenn eben Einzelnoten nicht in ausreichendem Umfang vorhanden sind, gerade in ein oder in zwei Stunden Fächern, wenn über einen längeren Zeitraum entweder Lehrkräfte nicht da sind aufgrund von Krankheiten oder eben auch Schüler über längere Zeit fehlen, dann fehlt sozusagen die Datenbasis, um dort mit gutem Gewissen Halbjahresnoten zu erteilen. Für die Halbjahresinformation ist es nicht ganz so relevant, aber spätestens, wenn es dann um die Zeugnisse in der 10 geht, dann müssen wir uns in jedem Falle an die gesetzlichen Grundlagen halten. Und das ist etwas, womit ich mich tatsächlich auseinandersetze, weil wenn in einigen Fächern dann teilgenommen oder ohne Bewertung oder nicht bewertet drinsteht, dann ist das natürlich für ein Zeugnis oder für eine Halbjahresinfo auch nicht so besonders schön.
Damit kann man ja gleich verbinden, wie sinnvoll ist überhaupt die Notengebung in den jüngeren Jahrgängen? Sie haben ja vorhin schon erzählt, dass der MDR dazu an unserer Schule war.
Ja, der MDR Sachsenspiegel war heute da. Da ging es eigentlich nur um die Frage, können wir mal ein paar Bilder zum Halbjahr machen, wenn die Halbjahresinformationen oder Zeugnisse ausgeteilt werden. Und da sind wir in der Regel offen. Die Hürde ist immer, gibt es Drehgenehmigungen für die Schüler, und da haben wir mittlerweile einen Algorithmus bei uns, der das Ganze unkompliziert macht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ab und zu mal ein Fernsehteam an unserer Schule ist. Letztendlich sind es immer ja eher imagefördernde Beiträge. Ich habe noch nie erlebt, dass das mal unserer Schule geschadet hat, aber das Anliegen war, nicht in erster Linie die Frage der Notengebung zu hinterfragen. Bei der Gelegenheit habe ich mich aber dazu geäußert, weil ich eine ganz persönliche Meinung dazu habe. Und ich weiß auch, dass da viele meiner Meinung sind. Es gibt ja das Projekt Bildungsland Sachsen 2030 vom Kultusministerium angeschoben. Und im Handlungsfeld Lernen wurde von den Experten, das waren Schulpraktiker, Wissenschaftler, durchaus auch andere Vertreter von Institutionen, wurde von diesen Leuten eine Handlungsempfehlung gegeben. Und die werden natürlich dann nochmal überprüft, welche tatsächlich umgesetzt werden in Gesetzen und Verordnungen, dass man zumindest in jüngeren Jahrgängen darüber nachdenkt, keine Noten in der Form, wie wir es kennen, also als Zensuren zu erteilen, sondern dass man, so wie es freie Schulen beispielsweise machen oder eben andere Schulen, Ersatzschulen, andere Schulen wie zum Beispiel Waldorfschulen oder eben Montessori-Schulen, dass man qualifizierte Worturteile dann schreibt. Und davon halte ich sehr, sehr viel, weil was versteckt sich denn hinter einer Note? Im schlechtesten Fall eine Einzelnote oder zwei Einzelnoten, die im Laufe des Halbjahres erteilt wurden. Dann bilde ich einen Durchschnitt. Und was sagt ein Notenkanon über die Schülerpersönlichkeit aus? Was sagen Kopfnoten über die Schülerpersönlichkeit aus? Und deswegen denke ich, ein Worturteil mit einzelnen Kompetenzbereichen, fachliche Kompetenzen, soziale Kompetenzen, Medienkompetenzen, das macht mehr Arbeit, in erster Linie für den Klassenlehrer. Aber ich glaube, es ist eine fundierte Aussage über die Entwicklung einer Persönlichkeit. So wie es Kindergärten machen mit Schulentwicklungsgesprächen, so wie es eben woanders auch gemacht wird. Das könnte für mich zukunftsfähig sein. Setzt aber voraus, dass eben Gesetze wie zum Beispiel das Schulgesetz oder die Schulordnung geändert werden müssten.
Vielleicht könnte man noch mal kurz das Thema anreißen. Wir haben ja jetzt seit längerem die Ukrainer bei uns an der Schule und die sind ja jetzt auch, sage ich mal, so im Normalbetrieb mehr oder weniger angekommen. Was haben Sie da so für Rückmeldungen oder wie ist das so angelaufen jetzt in diesem Halbjahr?
Naja, es geht ja eigentlich bei den ukrainischen Schülerinnen und Schülern um drei Kompetenzbereiche. Das eine ist diese Frage der sozialen Kompetenz oder die soziale Integration, besser gesagt, nicht Kompetenzbereich. Das zweite ist die sprachliche Integration, Also wie sind sie in der Lage, Deutsch zu sprechen? Wie qualifiziert sind sie in der Zeit geworden? Und das dritte ist die fachliche Qualifikation. Alles drei steht im Einklang. Ich denke, hinter der sozialen Qualifikation oder Integration können wir einen Haken machen. Funktioniert im Einzelfall auch mal nicht, aber das funktioniert ja auch bei Schülern, die schon lange an unserer Schule sind, im Einzelfall mal nicht. Da ist man mal unpünktlich, da hat man vielleicht auch mal Space Cap auf dem Kopf und vergisst das abzusetzen. Daran geht die Welt nicht zugrunde. Also das funktioniert. Wir haben sie sehen können beim Weihnachtskonzert als Tänzerinnen, als Ausdruckstänzerin. Ja, die zweite Sache, sprachliche Qualifikation ist ganz unterschiedlich. Sie nehmen ja nach wie vor regelmäßig am DATS-Unterricht teil. Und das dritte ist die fachliche Qualifikation. Die wird jetzt im zweiten Halbjahr auf dem Prüfstand stehen. Und von unseren 27 ukrainischen Schülerinnen und Schülern wird es vielleicht eine Handvoll geben, für die ich am Ende des Schuljahres, und das muss ich machen, im Einvernehmen auch mit der Lehrerin, die DATS unterrichtet, Frau Fedoseeva, muss ich dann die Entscheidung treffen, bist du Gymnasiast oder bist du kein Gymnasiast? Bist du Gymnasiast, heißt es, du verlässt sozusagen die Vorbereitungsklasse, pro forma, nicht unsere Schule, gehst in die Klasse und wirst dann im nächsten Schuljahr bewertet. Unter den gleichen Bedingungen wie jeder andere auch. Bist du es nicht, kannst du noch an der Schule verbleiben, weiterhin Deutsch lernen und irgendwann dann vielleicht den Weg an eine Oberschule gehen oder was die Größen betrifft, an ein berufliches Schulzentrum in ein berufsvorbereitendes Jahr und. Aber wir stehen auch vor einer Aufgabe, wo ich noch nicht so richtig weiß, wie wir sie lösen werden. Es gibt in der Gemeinschaftsunterkunft auch Schülerinnen und Schüler, die zu uns kommen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit. Das sind nicht so viele, wie wir schon haben. Möglicherweise reichen die Plätze in unseren Klassen, aber das wird uns dann auch vor eine Herausforderung stellen, so ich denke nach Ostern. Allerdings haben wir dann vielleicht auch mehr Platz, weil der Container dann saniert ist.
Ja, wie läuft es eigentlich mit dem Container? Das ist ja jetzt auch in letzter Zeit angelaufen.
Läuft gut. Also die Abrissfirmen sind dort ganz aktiv. Die sind wohl auch im Zeitplan. Es gibt regelmäßige Bauberatung und das Ziel, dass nach Ostern uns die Räume zur Verfügung stehen, das steht nach wie vor. Das größere Problem ist die Ausstattung. Wir wollen ja dort auch digitale Tafeln installieren in allen betreffenden Räumen. Ob die bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem wir die Räume dann in Betrieb nehmen, zur Verfügung stehen, das wissen wir nicht genau. Möglicherweise müssen wir noch ein paar Wochen mit Interimslösungen leben. Aber es sieht gut aus, was die Sanierung des Containers und die Fertigstellung der Inneneinrichtung betrifft.
Ja, ein weiterer Punkt war ja, als wir das Halbjahr angetreten waren, der Lehrermangel. Und da hatte vor allen Dingen, also bei unserem Mathe-Leistungskurs, der Herr Klausenzer gesagt, dass am einen Tag sogar mal 16 Lehrer gefehlt haben. Wie hat sich das jetzt im Verlauf des Halbjahres entwickelt?
Schwierig. Also wir haben gerade in den letzten Wochen und auch Monaten, also vor Weihnachten, jetzt nach Weihnachten, eine ganz, ganz schwierige Situation. Ist ja bekannt, dass die Influenza zugeschlagen hat. Es gibt auch Corona-Fälle. Es gibt Erkrankungen in dieser Jahreszeit oder eben unabhängig auch von der Jahreszeit. Und das macht eine Situation, in die wir in diesem Schuljahr ohnehin mit planmäßigem Ausfall gestartet sind, unheimlich kompliziert. Also da ist das Ende der Fahnenstange durchaus auch mal erreicht. Und ich habe gerade gestern, weil wir die Situation an beiden Schulstandorten haben, in Absprache mit unserer Planerin Frau Strelo gesagt, da ging es um eine Klasse, die eben an dem gestrigen Tag keinen Unterricht gehabt hätte. Dann habe ich gesagt, okay, ich schiebe mal meine Termine zusammen, schnapp mir die Klasse und dann fahren wir mal dorthin, wo sie auch lernen können an einen außerschulischen Lernort. Und das war die TU Dresden, die Fakultät Informatik. Und da haben wir mit den Schülern der 8. Klasse didaktisch aufbereitet, einen Vormittag uns mit KI beschäftigt. Ein Mehrwert, den man nicht hoch genug schätzen kann. Klar, Fachunterricht ist ausgefallen. Vielleicht ist das auch ein Weg. Das heißt nicht, dass wir zwangsläufig jetzt das Schulgebäude verlassen und solche Gelegenheiten grundsätzlich nutzen. Aber wir müssen unkonventionelle Wege gehen, weil der Zustand sich auch mit Blick aufs nächste Jahr nicht verbessern wird. In diesem Jahr sind wir mit 58 Stunden, also zwei Lehrern minus ins Schuljahr gestartet. Und im nächsten Jahr wird sich die Situation nicht wesentlich ändern. Ich rechne damit, dass es sich noch ein bisschen verschärfen wird. Und das bringt dann eben solche Situationen mit sich, wie wir sie aktuell hier in Diepoldiswalde haben, dass Physik beispielsweise in einigen Klassen fast ein ganzes Halbjahr ausgefallen ist. Jetzt müssen wir darüber nachdenken, wie wir das in irgendeiner Art und Weise kompensieren, denn das ist ein Aderlass, mit dem kann und will ich auch nie leben, perspektivisch.
Ja, Sie haben schon viel von digitalen Tafeln gesprochen oder auch, dass Sie mit Klassen an die TU fahren zur künstlichen Intelligenz. Und da fragt man sich natürlich schon, wie das jetzt im Einklang stehen kann, und zwar mit dem folgenden Punkt, und zwar mit der Beschlussvorlage, die letzte Woche in der Lehrerversammlung getroffen wurde. Ich würde gerne mal daraus zitieren. die Nutzung von Mobiltelefonen ist den Schülerinnen und Schülern auf dem Schulgelände untersagt. Und wir haben schon mit einigen Fachlehrern darüber gesprochen, was da der Sinn dahinter ist. Also ist ja nicht komplett jetzt ein per se Verbot, sondern kann auch in Absprache mit den Fachlehrern doch erlaubt werden. Aber trotzdem, wenn man das so hört zwischen Verbot und trotzdem, man will es weiterentwickeln, wie die Menschen mit Digitalisierung umgehen, wie kann das zusammenhängen?
Naja, man muss mal zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist, wie bringt man Beschlüsse und Entscheidungen an einer Schule auf den Weg? Das muss rechtlich sauber sein. Wenn es alle Schulangehörigen betrifft, insbesondere Schülerinnen und Schüler, dann muss man sie einbeziehen in Entscheidungsfindung. Dazu würde ich auch gleich was sagen, wie wir das machen. Was man aber bei dieser Beschlusslage, die es in der Gesamtlehrerkonferenz vor einer Woche gegeben hat, auch sehen muss, es sind ja zwei Dinge. Das eine ist die Nutzung von Mobiltelefonen außerhalb des Unterrichts und das andere ist eine Regelung, mit der wahrscheinlich alle gut leben können, weil sie eine Fortsetzung dessen ist, was wir ohnehin machen, aber eben nie in der Hausordnung geschrieben steht, dass mobile Endgeräte von Schülerinnen und Schülern eingesetzt werden und ja, nur im Ausnahmefall eben die Lehrkraft dann entscheidet, mir passt das jetzt überhaupt nicht oder es ist didaktisch, methodisch auch nie sinnvoll, die Geräte einzusetzen und eine Entscheidung trifft, die das eben in dieser Unterrichtssequenz oder auch mal in der Unterrichtsstunde verneint. So, das ist die Gesetzeslage und die widerspricht sich auch nie mit der Digitalisierung, auch nicht dann, wenn wir hier in allen Räumen WLAN haben, was ja am Ende des Jahres 2024 der Fall sein wird. Das ist nicht das große Problem. Das größte Problem ist tatsächlich der Einschnitt, der hier am Standort Dippoldiswalde zur Folge hat, dass eben alles in der Pause anders ist, als es im Moment ist. Momentan ist die Nutzung von Mobiltelefonen erlaubt in der Pause, also in allen Jahrgangsstufen. Und jetzt kann man über Gründe, das einzuschränken, lange philosophieren. Also wenn ich unsere Siebtklässler beobachte, ich greife einfach mal die Jahrgangsstufe raus und beobachte, was die in der großen Pause oder auch in der Mittagspause, wenn sie nicht essen, machen, dann ist es im Interesse der Kinder, das einzuschränken. Nicht mit Spielen in der ganzen Zeit sich zu belasten und die Konzentration dann in Vorbereitung der nächsten Stunde dadurch noch auf der Strecke zu lassen oder eben zu chatten mit Schülern, die, ich übertreibe jetzt mal, neben mir sitzen oder nebenan sitzen und anstelle dessen vielleicht mal zu reden oder rauszugehen und sich zu bewegen. Also es gibt durchaus Gründe und ich glaube, es gibt ganz viele Eltern in diesen Jahrgängen, die da mit uns einer Meinung sind und sehr froh sind, wenn wir diese Entscheidung treffen. Und letztendlich geht es um die größeren Pausen. In den kleineren Pausen ist das Problem ein großes. Der Weg war jetzt, dass wir uns in der Lehrerschaft darüber Gedanken gemacht haben, nachdem es eine Arbeitsgruppe gab, in der Lehrer und Schüler drin waren. Ich dann aber an irgendeiner Stelle gesagt habe, es ist eine DIPSA-Arbeitsgruppe, wir erweitern die auf beide Standorte, weil ich möchte gleiche Regelungen diesbezüglich. In vielen anderen Dingen muss die Hausordnung nicht identisch sein, aber hier muss sie gleich sein. Wir haben viele Pendellehrer, ihr als Schülerinnen und Schüler unterhaltet euch und wenn wir die Hausordnung, so wie sie jetzt sind, momentan so unterschiedlich akzeptieren an dem einen Standort, und so ist es ja in Altenberg, ist das Nutzen verboten. Inwieweit das hundertprozentig eingehalten wird, darüber will ich jetzt auch mich nie lange äußern. Das bringt der Alltag mit sich, dass solche Regelungen mal umgangen werden. Also müssen wir einheitliche Regelungen treffen. Und da ist die Arbeit der Arbeitsgruppe, die Überschrift war ja demokratisch handeln. Es ging weniger jetzt um die mobilen Endgeräte, aber wir haben uns dann darauf konzentriert, gut, wir bringen einen Prozess, einen demokratischen Prozess auf den Weg und haben uns ganz speziell diesen Aspekt der Hausordnung gewidmet. Leider ist aber diese Diskussion in dieser Hausordnungs-AG dann abgebrochen worden, wie das halt so ist. Und dann gab es die Idee und den Vorschlag, dass doch die Schulleitung mal einen Vorschlag auf den Weg bringen soll. Das haben wir gemacht. Und der ist dann in dieser Form auch formuliert worden und der hat eine deutliche Mehrheit in der Gesamtlehrerkonferenz gefunden. Punkt aus, so ist es. Ich habe mich am Donnerstag oder am Mittwoch in dieser Woche dann in die Aula begeben, als mir mitgeteilt wurde, dass unsere Schülerinnen und Schüler einen Sitzstreik durchführen. Und das fand ich, also sowas sickerte schon mal durch im Vorfeld, nur der Zeitpunkt war unklar. Und das fand ich toll. Und genauso habe ich das unseren Schülerinnen und Schülern gesagt. Also in meinen 20 Jahren, seitdem ich hier Schulleiter an der Schule bin, ist mir das noch nie passiert, dass Schüler einfach mal sich zu irgendeinem Thema geäußert haben, was sie beschäftigt, was ihnen vielleicht in der Beschlusslage auch, nee, was ihnen nicht gefällt. Und das fand ich vom Grundsatz her gut, weil es war natürlich ein bisschen emotional, aber es war sachlich, es fand in der Pause statt. Das, was auf den Plakaten stand, hatte Hand und Fuß. Das war vollkommen in Ordnung. Ja, und im Ergebnis dessen hatte ich dann auch ein Gespräch mit unserer Schülervertretung, zumindest mit 3 Vertreterinnen und Vertretern unserer Schülervertretung. Und ich habe Folgendes gesagt: Es gibt keinen Grund, dass wir den Prozess jetzt durchpeitschen, dass die Schulkonferenz als letztendlich beschließendes Gremium einen Beschluss fasst, der entweder nicht mehrheitsfähig ist, der nicht deutlich mehrheitsfähig ist, was die Umsetzung erschwert, oder der nicht ordentlich kommuniziert wurde, wo bestimmte Gruppen nicht so beteiligt wurden, wie das sein muss. Mein Vorschlag, ob wir es tatsächlich so machen, lautet: Wir lassen unsere Arbeitsgruppe nochmal aufleben. Wir machen die größer, standortübergreifend. Wir holen uns dort die Meinungen der Eltern und Schüler mit ins Boot, finden im besten Falle einen Konsens oder gehen mit 2 verschiedenen Meinungen auseinander. Das kann auch passieren. Und dann sind zumindest die Gruppen beteiligt. Es sollte dann auch tatsächlich nochmal eine Schülerratssitzung geben, beider Schülerräte zusammen, beider Schülerräte. Und das sind dann eine ganze Reihe, es sind 40 Schülerinnen und Schüler, die sich dort auch nochmal eine Meinung bilden. Und Gleiches gilt auch für den Schulelternrat. Und diese 3 Gruppen sind ja die, die in der Schulkonferenz entscheiden müssen. Und ich würde mir also wünschen, dass wir A, dieses Format einer Arbeitsgruppe wiederbeleben, nicht endlos, weil irgendwann muss eine Entscheidung her, dass wir B, die letztendlich entscheidungstragenden Gruppen nochmal tagen lassen und dass wir dann, und jetzt lehne ich mich vielleicht ein bisschen weit raus, weil gegenüber unseren Lehrern haben wir es immer ein bisschen anders kommuniziert bisher, weil ich wirklich auch schnell eine Entscheidung wollte und gesagt habe, also mit Beginn des 2. Halbjahres, aber diesen Druck haben wir nicht. Es geht nicht um Leben und Tod, und wir haben, weiß Gott, andere Baustellen, wichtigere Baustellen in der Schule als die Frage Nutzung von Mobiltelefon in der Pause oder eben nicht. Aber es ist trotzdem eine sensible Thematik. Und die Frage der Partizipation können wir dann so lösen, wenn wir uns Zeit lassen und wenn wir Ende des Schuljahres dann den Beschluss der Schulkonferenz fassen, wie auch immer der ausgeht. Das ist das, was ich mir jetzt vorstelle.
Ja, und damit endet dieses ja sehr turbulente Halbjahr, in dem schon wieder sehr viel passiert ist. Und Herr Hegewald, jetzt wäre die Frage von uns an Sie: Wo geht's denn hin?
Ja, wenn der Schnee nicht zu uns kommt, dann müssen wir dorthin gehen, wo Schnee ist. Und egal, wo man in Deutschland oder vielleicht auch in Österreich hingehen will, die Täler sind frei von Schnee. Man muss sich dann in etwas größere Höhenlagen begeben. Das wird mein Weg sein und das wird auch der Weg von vielen anderen sein. Also ich hoffe trotzdem auf eine Woche Erholung mit Ski, mit der Familie. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich alle wieder gesund und munter mit Beginn des 2. Schuljahres dann wieder hier in der Schule.
Glück auf!